Hallo zurück und herzlich willkommen bei Code und Konsequenz. Das ist der deutsche Indie-Podcast über digitale Technologien und ihre Wirkung auf unsere Gesellschaft. Mein Name ist André Kramer und virtuell gegenüber von mir sitzt
Lelia Hanslik.
Und wir schauen uns regelmäßig an, wo Technik nicht nur funktioniert, sondern auch was mit uns macht. Vor allen Dingen etwas Wichtiges mit uns macht.
Und was es mit uns macht.
Ja, genau. Warum machen wir das? Uns interessiert, wie digitale Tools, Plattformen, Algorithmen, Systeme, wie die gestaltet sind und was die für unser Zusammenleben bedeuten und was die mit uns gesellschaftlich machen. Schön, dass ihr dabei seid.
Schön, dass ihr wieder zuhört. André, bevor wir einsteigen, du hast mir vorher gesagt, du hast noch eine Sache, die du als Nachschub zur letzten Folge beitragen wolltest.
Ja, richtig. Irgendwie ist mir noch was wieder über den Weg gelaufen, was ich unter Housekeeping verbuche. Und in der letzten Folge, da ging es ja unter anderem um die Frage, verleitet KI eigentlich zur Denkfaulheit? Und wenn ja, was könnte man dagegen tun? Also Stichwort Cognitive Offloading. Und Lelia, vielleicht kannst du dich erinnern, ich hatte die These in den Raum gestellt, vielleicht bräuchte es sowas wie ein Digital Wellbeing für KI. Also so eine Selbstverpflichtung oder eine richtige Verpflichtung für Anbieter, damit man diesem reinen Copy-Paste-Verhalten irgendwie entgegenwirken kann. Du warst da skeptisch und völlig zu Recht. Denn warum sollte ein KI-Unternehmen sowas freiwillig machen? Aber genau deshalb fand ich es spannend, als jetzt vor kurzem OpenAI den sogenannten Study Mode eingeführt hat. Hast du das mitbekommen?
Mitbekommen, aber noch nicht ausprobiert.
Ja, genau. Ich habe mir das mal angeguckt und darüber gelesen, dass so ein Lernmodus oder Lernmodus für ChatGPT und das Ziel ist, dass da KI eben nicht die reine Antwortmaschine ist, sondern eher so wie ein Tutor reagiert. Die stellt also Rückfragen, prüft Verständnis und die verweigert dann auch teils direkte Antworten. Und das geht ja eigentlich genau in die Richtung, die wir diskutiert hatten. Also kritisches Denken fördern statt bloß Aufgaben lösen lassen. Dieser Modus, der ist optional, auch in der kostenlosen Version verfügbar, aber ist kein Kontrollmechanismus und ist keine Pflicht oder kein Standard, den zu nutzen. Und das fand ich einfach nochmal spannend, weil es wirkte so wie, aha, wir haben drüber geredet, vielleicht haben sie es gehört, die haben es eingeführt. Grundsätzlich finde ich das ganz gut, Schritt in die richtige Richtung und das ist auch, glaube ich, technisch ganz sauber umgesetzt, denn da ist einfach ein Prompt dahinter und irgend so ein Typ, da habe ich das auch gefunden, der hat den irgendwie extrahiert und rausgefischt und das liest sich fast wie ein Lehrerhandbuch. Ich finde, ja, in die richtige Richtung, aber dennoch sollten wir eins nicht vergessen, weil das große Sprachmodell dahinter, das LLM, das ist und bleibt natürlich nach wie vor ein Textvorhersagesystem, ne? Also eine Wahrscheinlichkeitsberechnungsmaschine, das halt eben pädagogische Tiefe dann doch nur simuliert. Also das ist kein richtiger Unterricht. Von daher immer wichtig bei sowas dann, das ist wirklich kein Ersatz für pädagogische Verantwortung, aber eigentlich eine ganz spannende Entwicklung. Bin gespannt, was daraus wird.
Vielleicht ein Baby-Step in die Richtung.
Ja. Andererseits wird auch viel eingerissen. Vielleicht kommen wir im Gespräch heute dazu.
Man macht 3 Schritte vor und
Ja, vor allen Dingen, wenn man sich die Leute anguckt, darüber geht es ja bei uns hier. Wer gestaltet Tech und was machen die gerade? Und die machen gerade ganz schlimme Sachen, finde ich, wenn man so guckt, wo die sich aufhalten. Zum Beispiel im Weißen Haus und so. Ne?
In den USA, ja. Besonders.
Ja.
Okay. Worum geht's heute? Für die heutige Folge haben wir uns überlegt, dass wir über Tech-Berichterstattung reden wollen. Ich glaube, dass viele Verbindungen zur ersten Folge auftreten oder uns in der Recherche aufgefallen sind, weil in der ersten Folge ging es ja darum, wer redet, wer spricht wie über KI. Und ich glaube, dass man auch in der Berichterstattung so bestimmte Bubbles oder wie kann man es noch nennen, Sichtweisen erkennen kann, ja, Motive vielleicht
Muster,
auch.
Muster, Motive.
Muster, Und die haben wir gedacht, bröseln wir mal auf.
Genau.
Und gucken uns mal an, was wir da so gefunden haben.
Genau, was haben wir für ein Right to Speak? Was wir ja machen ist ja, doch, komm. Denn wir reden ja selbst über die Tech-Industrie, ne? Also wir heften uns ja auch an dieses Medienökosystem dran in Form eines Podcasts.
Das stimmt.
Und deswegen, ja. Fand ich, lag das nahe und da waren wir uns ja einig, okay, wie funktioniert das? Ne? Wie wird über Tech gesprochen und wie wird berichtet? Wie hat sich das vielleicht auch entwickelt?
Das stimmt.
Und so weiter.
Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass wir ja auch Teil davon sind.
Ja,
ja, das stimmt eigentlich. Ja. Trotzdem sind wir keine gelernten JournalistInnen oder was hast du nochmal gemacht? Hast du irgendwas mit Medien studiert?
Nee,
schon,
nee. Nein, wir sind ein feiner Indie-Podcast. Aber mit viel Leidenschaft für das Thema und
genau.
Viel unterschiedlicher Erfahrung. Das wollen wir hier zusammenlegen.
Genau. Am Anfang fragen wir uns ja immer, warum? Also was ist dir dazu aufgefallen oder so? Was hast du für einen Aufhänger?
Ein Aufhänger ist natürlich, wenn man sich anguckt, wie die Bedeutung steigt und immer noch weiter steigt, die Technologie und die Tech-Industrie in unserem Leben und Alltag spielt. Die verändert das so stark. Tech-Konzerne, die kümmern sich mittlerweile nicht mehr eben nur um Produkte, sondern es geht ganz viel um Macht und Öffentlichkeit und Politik. Die Verflechtung, die wird immer größer. Und Medien spielen halt eben eine zentrale Rolle dabei, ne? Weil die entscheiden ja, wie über Technologie gesprochen wird und was halt eben auch in den Köpfen hängen bleibt.
Ja, natürlich.
Da sind ganz viele Narrative, viele problematische auch. Ja, wieso, und da kommen wir ganz sicher drauf, die, weiß ich, Heldengeschichten, wie toll Disruption ist und so weiter. Da bröckelt auch ganz viel. Und deswegen habe ich gedacht, das ist sehr, sehr spannend, wie das funktioniert. Und ja, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wo es herkommt, Tech war ja mal eigentlich so eine Gegenkultur. Und heute ist es aber halt die dominante Machtstruktur. Ne? Also ja, nicht nur Mainstream, ja, sondern noch darüber hinausgehend. Also es ist höchste Zeit, sich das genauer anzugucken, ne?
Ja, mir ist auch noch, also als ich drüber nachgedacht habe, so was, warum möchte ich mich damit beschäftigen, ist mir aufgefallen, dass, also wo ich meine Tech-News herbekomme, das sind nicht die Mainstream-Medien, sondern eher kleinere, also weiß ich nicht, netzpolitik.org oder irgendwelche Talks auf dem Chaos Communication Congress. Also klar, so einen oberflächlichen Überblick kann man überall bekommen, aber wenn ich wirklich wissen will, wie es funktioniert und was es für einen Einfluss hat, dann gehe ich nicht zu den großen.
Dann schlägst du nicht das Handelsblatt auf?
Medien. Nee, genau. Manager-Magazin. Und das, also, da reicht mir auch die Tagesschau nicht.
Ja.
Oder Zeit oder Süddeutsche. Und das fand ich irgendwie ganz interessant aus dem Aspekt.
Also, es ist ein riesiges System, ne? Wenn man sich allein mal überlegt, ich sag mal, Mainstream-Qualitätsmedien, sehr spannendes Feld. Die berichten natürlich auch über Technologie und was da passiert und dann eben das spezialisierte Ökosystem, was da halt entstanden ist von klassischen Medien, die darauf ausgerichtet sind oder neuen Medien, Blogs, Podcasts, Newsletter, alles Mögliche. Das ist halt ein Riesenfeld.
Genau, es ist wirklich ein Riesenfeld und deswegen vielleicht auch kurzer Disclaimer, dass wir nicht den, also wir können es gar nicht ganz abdecken. Wir machen so Türen auf und beleuchten gefühlt mit so einer Taschenlampe so einzelne Aspekte.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass es möglich ist, in der ganzen, im ganzen Raum das Licht anzumachen sozusagen.
Schön ausgedrückt, ja. Ja, genau. Ja, dann lass uns doch mal einsteigen.
Genau, also ich habe mir am Anfang überlegt, okay, also Tech-Journalismus, ich bin gar nicht so tief in der generellen Journalismus Blase drin. Was ist denn eigentlich die Rolle, vielleicht auch historisch, von Journalismus selbst? Und dann können wir von da so ein bisschen zum Tech-Journalismus schwenken. Und du hast dich, glaube ich, viel mit so einer Zeitreihe, was ist so passiert in den letzten Jahrzehnten, was Tech-Journalismus angeht, beschäftigt. Also grundsätzlich ist ja die Rolle von Journalismus informieren, einordnen, unparteiisch sein, so informieren, dass die Leute sich eine Meinung bilden können. Ich finde, Journalismus hat auch eine Verantwortung den Menschen gegenüber, die es informiert. Und dann bin ich eigentlich schon eingestiegen auf, wie hat sich diese Rolle vielleicht auch verändert durch die Technik, die in den letzten Jahrzehnten entstanden ist. Weil ich glaube, man kann das gar nicht so getrennt betrachten. Also wie berichtet wird und wie es den Journalismus beeinflusst hat.
Wie meinst du das? Dass die reinen Inhalte natürlich auch einen Impact auf die Branche haben und dass das eine Gegenwirkung hat?
Nee, eigentlich eher, wie sich Journalismus verändert hat. Also zum Beispiel, dass so eine Trennung von interpersonal communication und öffentlicher Kommunikation, dass diese Trennung nicht mehr so krass besteht. Also dass die Funktion der Gatekeeper vom Journalismus ein bisschen aufgeweicht wurde. Das war ja früher so. Also Zeitungen waren die, die kuratiert haben und ja entschieden haben, was an die Masse an Informationen rübergebracht wird und das ist ja so ein bisschen aufgeweicht worden oder stark aufgeweicht worden durch zum Beispiel soziale Medien und digitale Medien.
Du meinst so von wegen jetzt everyone becomes a sender.
Genau, zum Beispiel, ja.
Ja, definitiv.
Dann auch, dass man als Nutzerin viel häufiger die Echtheit von Nachrichten prüfen muss, also dieses ganze Fake News, Hassrede, Desinformation, das hat einen starken Einfluss auf den Journalismus und die Tech-Berichterstattung insgesamt, würde ich sagen.
Und mir fällt auch da jetzt die Facette ein, du hast gesagt, grundsätzlich durch die technologische Entwicklung kann eigentlich jeder Mensch, der sich irgendwo eine Tastatur hat, einen Internetanschluss oder ein Mikro, kann selber was produzieren und machen, so machen wir es ja auch hier. Aber was ja auch spannend ist, ist, dass die JournalistInnen aus den klassischen Medien, sagen wir mal so, die haben dadurch ja eben auch nochmal einen weiteren Kanal bekommen und ganz viele haben das ja auch genutzt. Also dass man, du sagst gerade, die Medien sollen informieren, auf jeden Fall. Und es muss natürlich entsprechend gekennzeichnet sein, wenn das nicht Information, sondern Meinung ist, was ja manchmal so verschwimmt. Aber dadurch, dass die halt früher Twitter-Kanäle und heute, wo auch immer sie sind, bei Blue Sky und so weiter, haben die ja auch noch einen anderen Kanal und man kann dann auch deutlich mehr über persönliche Meinung von Leuten rausfinden, ne?
Ich glaube, zu dieser grundsätzlichen Entwicklung gehört auch, das sieht man ja auch in anderen, oder das hat man auch in anderen Bereichen, dass es am Anfang so eine Euphorie gab, was jetzt das Internet mit der Kommunikationslandschaft machen kann, dass es das alles demokratisiert und so. Und dass man jetzt einfach seit, weiß ich nicht, 20 Jahren doch auch die Schattenseiten davon sieht und dass ja vielleicht mehr Verantwortung auf die KonsumentInnen fällt, weil man sich, also man kann sich mehr ein eigenes Bild machen, aber man muss es halt auch.
Auf jeden Fall, ja.
Man muss sich kritischer vielleicht damit beschäftigen, was einem da vorgesetzt wird.
Ja, ich verbinde damit sofort so ein Stichwort wie Medienmündigkeit, was einem ja häufiger begegnet, wenn man ja zumindest so thematisch da dran ist. Ich habe auch in den letzten 2 Jahren immer wieder so an so Projekten mitgearbeitet, wo es darum geht, weil alle sagen so, oh Gott, was ist hier entstanden? Da ist so viel eben, wie du sagst, Desinformation, Fehlinformation und so weiter. Und Medienmündigkeit geht damit sofort einher. Aber ich finde es ganz spannend, dass du gesagt hast, Verantwortung auf die KonsumentInnen übertragen. Jetzt ist die Frage, wo ist denn die Verantwortung oder wie teilt die sich auf? Weil die Tech-Industrie hat halt dafür gesorgt, dass das alles möglich ist. Und ich, das haben wir auch schon früher immer mal wieder anklingen lassen. Das ist auch definitiv meine Meinung. Wir sind gesellschaftlich völlig naiv da reingestolpert und haben offensichtlich gesagt, was soll schon passieren? Und jetzt merken wir vor allen Dingen so die letzten, ja, vielleicht 10, 15 Jahre, wo sich halt Social Media im Mainstream verbreitet hat, dass das ganz viele Schattenseiten hat, ne? Und uns gesellschaftlich total gefährdet. Und aber kann man jetzt dann einfach die Verantwortung auf die Leute abschieben, weil die sind nicht medienmündig genug, denen fehlt die Kompetenz oder muss dazu, Staat und Gesellschaft, Bildungseinrichtungen müssen die viel mehr dafür tun? Also das sind ja auch wichtige Fragen dabei, ne?
Genau, ich habe dazu zwei Gedanken. Einerseits glaube ich schon auch, dass Journalismus immer noch eine große Verantwortungsrolle hat, die Dinge zu erklären und auch die Firmen zur Verantwortung zu ziehen oder zur Rechenschaft zu ziehen. Ja, wie wir glauben, dass deren Haltung dazu sich verändert hat, können wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber in einem Artikel oder Interview, was ich gefunden habe, das fand ich total spannend, packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Das war das 100. Jubiläum von einem Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung in, ich glaube, München. Da wurde gesagt, dass bestimmte Theorien aus den, zum Beispiel aus den 70ern, die so Massenmedien damals betroffen haben, also da ging es eigentlich um Fernsehen und Radio, dass die heute auch immer noch gültig sind. Und da muss ich gerade daran denken, als du gesagt hast, Social Media und so. Kennst du die Kultivierungshypothese? Das finde ich total spannend.
Erklär mal.
Also das geht auf George Gerbner oder Gerbner zurück, ein ungarisch-amerikanischer Kommunikationswissenschaftler. Und damals haben sie sich angeschaut, wie der Einfluss vom Fernsehen und Massenmedien auf die Radio auf die Wahrnehmung von den ZuschauerInnen ist. Und die These ist so ein bisschen, dass die Weltsicht, bei denen die viel schauen und viel konsumieren von dieser Medienart, dass die sich stärker der Fernsehwelt quasi angleicht und dass die das ganz stark verinnerlichen und dass das aber die Realität deren Wahrnehmung verzerrt, weil das Fernsehbild zeigt mehr Gewalt, mehr, ja, also das ist einfach ein verzerrtes Bild und das beeinflusst dann das Realitätsbild. Und da haben sich vielleicht, also diese Leute sind dann zum Beispiel ängstlicher vor Gewalt. Es hat aber auch führt auch zu einer höheren Gewaltbereitschaft, also unter Umständen. Und diese Professorin sagt in dem Interview, dass sich zwar die Medien geändert haben, aber diese Kultivierungshypothese eigentlich ja noch relevant ist heutzutage. So, dass Medien als Sozialisationsinstanzen und der Realitätswahrnehmung fand ich irgendwie total spannend und immer noch passend.
Also die gleichen Mechanismen, ja, glaube ich, so wie du es sagst, ne, wenn ich mal angucke. Der große Shift oder die große Veränderung im Medienökosystem in Deutschland durch das Privatfernsehen zum Beispiel in den 80er Jahren, da kann man das, glaube ich, ganz gut beobachten, ne? Das, was für Einflüsse.
Und das ist
da
doch
sind.
Interessant, wenn wir uns angucken wollen, wie macht man Tech-Berichterstattung, wenn man sich im Klaren darüber ist, was das für Einflüsse hat.
Ja, du bist gerade schon mal darauf eingegangen, ne? Also jetzt hier die Geschichte, wie sich das entwickelt hat. Und wie du gesagt hast, ich habe mir ja mal angeguckt, Medien und Technologie als ein System. Und wie sich das entwickelt hat. Und mein Einstiegspunkt war so, ich habe mir überlegt, also ich habe selber die 90er sehr bewusst erlebt, halt auch aus so einer Tech-Enthusiasmus-Rolle und habe aber gedacht, eigentlich ging das vielleicht schon so ein bisschen früher los.
Ja.
und habe mal in den 80ern recherchiert. Und ich kann das gerade mal so ein bisschen rekapitulieren, wo ich die 80er als sowas bezeichnen würde wie so die Frühphase, wo die Nerds noch unter sich waren irgendwie, weil da gab es dann erste Tech-Berichterstattung so in Fachmedien, in so Nischenzeitschriften. Es gab in Deutschland schon die CT zum Beispiel oder die Byte, wo so ein ganz klarer Fokus auf Hardware, Code, früher Homecomputer und sowas war. Das war ja wirklich die Kinderschuhe davon, dass das überhaupt in der Gesellschaft angekommen war. Und da war Technologie ein absolutes Spezialthema mit null gesellschaftlicher Relevanz. Ne? Und wahrscheinlich, kann ich jetzt nicht sagen, da war ich zu jung, aber wahrscheinlich haben die Leute weird und pikiert da drauf geguckt, was ist das jetzt oder so. Manchmal sieht man ja so Schnipsel, es gab im WDR, ich weiß gar nicht, wie das hieß, der Computerclub oder so, so eine Kultsendung, wo man heute manchmal so Schnipsel sieht. Und das wird aber so präsentiert, als ob halt das die weirdesten Menschen der Welt wären, diese beiden männlichen Moderatoren, die das gemacht haben. Und so ja, passt das für mich auch ganz stimmig ins Bild, die 80er. Und in den 90ern, da gab es dann so eine Aufbruchstimmung, klar, weil da kam dann das Internet auf, diese Euphorie. Und da wurde Technologie dann zunehmend eben auch zur Popkultur und so ein, so ein Fortschrittsversprechen. Da wurde in den USA zum Beispiel das Wired-Magazin gegründet 1993, was halt so ein Hochglanzmagazin war und schon so digitale Avantgarde eigentlich dargestellt hat. Und ich war total begeistert selber, muss ich gestehen. Ich habe echt viele Anstrengungen gemacht, wie ich an so ein Magazin kommen könnte. Das war halt noch Paper, ne? Also,
ja, das ist so geil, wollte ich gerade fragen.
Die hatten natürlich dann Webseiten, hatten die natürlich auch. Ich weiß noch, irgendwann mal ist ein Verwandter, ich glaube, über London Heathrow irgendwo hingeflogen und der hat mir ein Wired-Magazin bekommen. Ich war total stolz.
Cool.
Ja. Und damals, so in den 90ern, da ging das halt schon los, dass das Erzählmuster war, so die Wunder der Technologie, diese Garagengründer und so weiter und was da eben alles Spannendes entsteht. Und insgesamt, und das finde ich, glaube ich, wichtig, das sollten wir immer mal wieder angucken, wenn wir jetzt auch vielleicht über unterschiedliche Zeitphasen oder Epochen sprechen. Ich würde das als so Cozy Times bezeichnen, weil da damals war zu sehen, dass so die Leute aus der Tech-Industrie und die JournalistInnen sich eigentlich so ganz eng angebiedert haben. Ne? So, die fanden das alles faszinierend. Ich habe auch so gelesen, da aus dem Valley, dass die da ganz eng beieinander waren, in den gleichen Gebäuden gesessen haben oder irgend so eine Geschichte war. Bill Gates kam selbst mit einem Taxi angefahren in die Reaktion und sonst so.
So eine Faszination damit, ne? Ich glaube, in Teilen gibt es sie heute noch, aber das war natürlich damals stärker ausgeprägt.
Ja, und es ist ja auch verständlich, weil damals war das ja wirklich total neu und es gab ja eigentlich kaum etwas Kritisches zu den Unternehmen oder der Tech-Branche. Ich meine, klar, die Menschen hatten natürlich zum Beispiel vor sowas Angst, wie im frühen Internet gehackt zu werden. Es gab ja schon E-Commerce, aber eben noch nicht so starke Schutzmechanismen wie heute. Da gab es natürlich Geschichten vom Abgreifen von Kreditkartendaten und so weiter. Das waren natürlich kritische oder unangenehme Themen, aber es ging ja, anders als heute, nicht darum, dass die Menschen gedacht haben, oh Gott, diese Monopolunternehmen, welche Art von Machtmissbrauch fädeln die denn jetzt wieder ein und so weiter. Anders als heute waren diese Unternehmen damals ja viel, viel kleiner und, man mag es kaum glauben, die sind als sympathisch wahrgenommen worden. Etwas, was heute wohl nur noch an der Schnittstelle Apple-Fanboys zu Apple existiert. Zwinker-Smiley, würde ich mal sagen. Und das war halt eben was völlig anders als heute, wo wir es mit Oligopolen und Monopolen zu tun haben und allerorten Anbiederungen an autoritäre und wenig freiheitliche Machtstrukturen stattfindet.
Aber waren die wirklich sympathisch, frage ich mich ein bisschen. Also hätte ich die damals auch schon als...
Also so habe ich das wahrgenommen.
Ja, okay.
Ja, weil das waren ja viele von den AkteurInnen, oder muss man wahrscheinlich gar nicht gendern, von heute, die, ne, die sind ja damals gestartet, die hier die Google-Leute, Sergey Brin und Larry Page. Und damals ja noch ging das eigentlich eher los noch mit den Yahoo-Leuten, der David Filo und Jerry Yang. Das waren ja total junge Typen, so in ihren frühen 20ern.
Studenten, oder?
Ja, ja, eben. Also auch dieser klassische Mythos, ne? Abgebrochenes Stanford-Studium in der Garage, dann irgendwie Internet-Code und dann. Die waren grundsätzlich sympathisch. Und deswegen kann ich das auch aus heutiger Sicht irgendwie nicht verurteilen, dass jetzt da so ein enthusiastischer Journalismus da war. Aber das kann man auf jeden Fall konstatieren aus der Zeit. Und das hat dann natürlich Fahrt aufgenommen in den 90ern, weil, ne, späte 90er, dann ist das ja so überhitzt, ne, dass es dann zu dem Dotcom-Boom und dann den Crash gekommen ist. Und bevor das war, haben halt natürlich alle das völlig abgefeiert, diese Blase, ne? Und danach kam dann aber, als das war 99, 2000 rum und wo dann der Nasdaq so viel verloren hat, so viele Leute haben Geld verloren, viele Unternehmen sind dann eben verschwunden. viele von denen, die heute so erfolgreich sind, das sind dann eben die, die es geschafft haben. Das war aber, wo so ein erstes Mal so eine Glaubwürdigkeitskrise bei den Medien war, ne? Weil wie konnte das denn jetzt alles so schrecklich sein, wenn das doch so abgefeiert wurde vorher?
Ich habe letztens noch mal einen Talk von Shoshana Zuboff gesehen. Ja. Diese Philosophie-Professorin, emeritiert, glaube ich, aber war mal Harvard-Professorin.
Stichwort Überwachungskapitalismus, ne? Das,
genau, Überwachungskapitalismus Buch, ne? Ist das, dieser fette Schinken von ihr.
Age of Surveillance Capitalism, ja.
Genau. Und in ihrer Argumentation erwächst dieser Surveillance Capitalism aus den Folgen des Dotcom-Blasen-Bursts, weil da quasi die Unternehmen dann richtig in der Klemme saßen, ihren Shareholdern gegenüber. Und dann dadurch kam erst diese Fokussierung auf Daten zu Geld machen.
Advertising.
Genau, Daten zu Geld machen, ne? und Werbung. Genau, also vor allem diese Fokussierung darauf.
Ja, ja, also ich habe das erlebt. Das war genau zu der Zeit, als ich damals nach der Uni in den Job gekommen bin. Und ich habe tatsächlich in der Branche gearbeitet, aber da herrschte an manchen Stellen halt blankes Entsetzen und halt eben super viele Firmen sind pleite gegangen und mussten irgendwelche Überlebensstrategien entwickeln. Und ja, absolut schlüssig. Danach ging es ja dann eben los, ne? Das war dann auch der Aufstieg von Google, die ja dann auch erst auf der Bildfläche erschienen sind. Und eben Datengeschäftsmodelle und Advertising. Ja, ich habe dann auch versucht, mal anzugucken, wie das so auch in Deutschland bei ganz normalen Medien halt so war. FAZ, SZ, Spiegel und so weiter. Die haben damals halt sehr viel über diese neue Welt berichtet, ne? Nicht sonderlich kritisch, eher begeistert, gelegentlich naiv. Und haben viele von diesen Narrativen halt eben mitgestützt, ne? Und das kam vor allen Dingen aus den klassischen Wirtschaftsredaktionen heraus. Eher selten aus Gesellschafts- oder Politik, weil das natürlich ja ein Wirtschaftsthema auch war, ne? Und deswegen ging es halt um Wachstum, Innovation und nicht um Ethik oder Machtanalyse. Das war halt definitiv noch nicht so ein Thema. Und dann, ja, die 2000er haben sich dann so ein bisschen konsolidiert. Und was man dazu sagen kann, ist, dass dann da diese Tech-Blogs entstanden sind. So die ersten, ne? Also TechCrunch und solche Sachen, GigaOm, Mashable und wie die alle hießen. Das waren auch so Orte, wo ich damals ganz viel abgehangen bin. Und ja, das so die, weil die halt nah dran waren, eine ganz andere Qualität von Berichterstattung geliefert haben, als man das jetzt irgendwie so bei Spiegel Online oder so sehen konnte. Aber auch da war immer noch totale Nähe dann zu den Tech-Unternehmen. Und was dann in Deutschland schon aufkam, war so dieser Tonfall, so Deutschland verschläft die Digitalisierung, ne? Und das ist ja heute, ne? Vielleicht kommt es auch daher, dass wir es irgendwie nicht so geschafft haben. Das ist ja ein Dauerbrenner. Aber das war damals auch schon zu beobachten, dass wir da viel zu lahm sind.
Zu diesen Tech-Blogs oder einzelnen Leuten, die da was zu sagen, finde ich, kann man auch, das zieht sich auch noch so ein bisschen so durch. Oder heute ist es vielleicht nochmal verstärkt. Also das waren ja dann Leute, die sich damit befasst haben, deren Themenfokus Technik war. Und heute hat man das Gefühl, also diese Leute gibt es immer noch und die können, im Zweifel musste man sich jetzt noch spezialisieren auf einen Bereich, wobei das war damals vielleicht auch schon so. Aber was ich eigentlich sagen will ist, also heute in einem Artikel habe ich gelesen, also KI zum Beispiel gibt es jetzt in so vielen Bereichen, Gesundheit, Arbeit, Wohnen. Und wenn man heute spezialisierte Journalistin ist auf einen von diesen Bereichen, dann muss man jetzt trotzdem auch noch on top quasi sich mit KI beschäftigen und es sind nicht mehr so, ja, so spezialisierte Tech-Leute vielleicht. Weil die gibt es, glaube ich, immer noch und das hat aber auch beides so seine Vorteile, würde ich sagen.
Ja, und führt auch dazu, dass halt eben, und das finde ich eine gute Entwicklung, Leute, die dann vielleicht auch eine ganz spezielle journalistische Ausbildung haben, eben sich mit den technahen Themen beschäftigen müssen und vielleicht auch dadurch eine andere Qualität oder auf jeden Fall ein anderer Stil dann da reinkommt.
Ja, es ist ja auch ein Handwerk, ne? Also das, da finde ich schon, dass das können so einzelne Tech-Blogs und auch wir mit unserem Podcast gar nicht leisten, weil wir haben nicht Journalismus studiert.
Ja, ja, so ist es. Was ich noch ganz spannend fand in den 2000ern, da ist, mit einem Medium ist da ein anderer Spin noch reingekommen. Und zwar ist das von Gorka Media, das Valleywag. Das ist, glaube ich, 2007 gegründet worden. Und das war halt auf einmal eben nicht so PR durchreichen oder da ist jetzt irgendwie eine Produktshow und dann wird so berichtet irgendwie, als ob eine Mondlandung wäre, sondern das war Gossip.
Ah.
Valleywag, die haben halt, ja.
Klatsch und Tratsch.
Das sehr salopp gemacht. genau. Und das war natürlich sehr, sehr ungewohnt für die Branche und da gibt es diese ganz interessante Geschichte, wo unser alter Freund, wollte ich schon sagen, ist er nämlich, er ist das Gegenteil, wo Peter Thiel eine sehr unrühmliche Rolle gespielt hat, weil das war dann schon in den 2010ern, da hat halt Valleywag, die haben halt eine Überschrift gemacht, Peter Thiel ist totally gay. Ne, die haben den halt geoutet.
Ich erinnere mich an, also darüber habe ich schon viel gehört und gelesen in dem Peter Thiel, dieser mehrteilige Peter Thiel-Podcast, der ist extrem gut.
Macht der jetzt hier in diesem Jahr.
Boah, der ist so gut. Und da wird auch darauf eingegangen.
Ja, genau. Also die haben den halt, und das ist natürlich total zu verurteilen, ohne geoutet, seine Zustimmung halt da geoutet. Und dann hat der halt ganz im Stillen einen Rachefeldzug geplant. Und das ist dann erst später rausgekommen. Und der Aufhänger war dann Hulk Hogan, den die halt auch irgendwie mit so einem Sextape in die Öffentlichkeit gezerrt haben. Das war das große Ding, aber der hat auch andere Prozesse gegen Gawker Media dann finanziert, um die halt eben mit seiner Legal Power in die Pleite halt zu treiben, was er dann eben auch geschafft hat in 2016. Da mussten die nämlich 140 Millionen Dollar Schadenersatz an Hulk Hogan bezahlen. Und danach hat Peter Thiel dann gesagt, ja übrigens, da stecke ich dahinter. Ja.
Wenn ihr die Details davon hören wollt, verlinken wir euch auf jeden Fall auch den Deutschlandfunk Podcast.
Ja, der ist also grundsätzlich empfehlenswert. Ja,
aber der erzählt auch diese Geschichte so total mit Details.
Ja, das ist ja noch das Harmloseste rund um Peter Thiel. Ja, und das war dann in so einer Zeit, da war ja dann auch so Apple nach 2007, nach dem iPhone, kam dann so im Mainstream 2010, 11, 12 halt an. Da waren dann so diese Gründungsfiguren, Steve Jobs, Elon Musk und so weiter, als totale Heldeninszenierung. Weil das waren natürlich auch dann mega spannende Personen und gerade eben getrieben durch Steve Jobs und den unfassbaren Erfolg von Apple, ne, der sich da ja dann so richtig den Weg bahnte. Und aber wie gerade schon mit dem Gawker Media, dann kam halt eben in den 2010er Jahren eine echt spannende Phase, wo nämlich, ich glaube, einfach durch die immer weiter steigende Bedeutung von den Tech-Unternehmen und dieser ganzen Industrie und dadurch mehr Macht und dadurch halt auch einfach mehr Exponiertheit und Schatten, die dann zu erkennen waren, ich da sehr viele Sachen entdeckt habe, wo man sagen kann, das sind so Bröckelmeilensteine, würde ich sagen, wo von dieser euphorischen Berichterstattung auf jeden Fall manche Medien dann deutlich abgerückt sind und ganz neue Sachen entstanden sind. Mhm. Dann fing es nämlich an, dass das auf einmal kritisch wurde. Da gab es damals einen Skandal, wo halt eben auch eine andere Qualität von JournalistInnen da reingekommen sind. Da ist die Sarah Lacey, heißt die, von Pando Daily. Und die hat bei Uber diese Macho-Kultur aufgedeckt. Damals kam dann nämlich raus, dass Uber, die hatten so ein Feature implementiert, das haben die God View genannt, wo die halt Leute tracken konnten, die Uber genutzt haben. Und durch eine Verknüpfung von, okay, die sind ja namentlich bekannt, weil die sich halt so unter Druck gesetzt gefühlt haben, durch kritischen Journalismus, haben die halt versucht, die Leute auszuspionieren, wo die sind, um halt denen irgendwelche Stricke da draus zu drehen, ne? Da hat damals ein Uber-Executive gesagt, lass uns ruhig mal $1 Million ausgeben, um bei Journalisten Dreck aufzuspüren, um halt da irgendwie zurückzuschlagen. Und dann kam halt eben raus und sehr viele Leute bei Uber hatten darauf Zugriff, dass sie sich genau angucken konnten, ist diese Journalistin, die einen Account bei uns hat, gerade da und da unterwegs und was können wir da vielleicht machen? Also ganz, ganz krass und schrecklich. Und auch Mitte der 2010er Jahre war hier dieses Elizabeth Holmes, Theranos. Damals, das war vom Wall Street Journal. Da hat ein Journalist dann eine Investigativrecherche gemacht, dass da, also vielleicht nochmal einmal zurück, wer ist Theranos? Das ist so ein Startup, total gehypt, die mit wenigen Tropfen Blut so ganz ausgefeilte Tests auf Krankheiten hin versprochen haben. Und da war diese Elizabeth Holmes, die glaube ich mit 19 Jahren schon da dieses Unternehmen gegründet hat und so einer total, zu so einer Symbolfigur von so einem Gründerkult aufgebaut worden ist. Und dann kam halt eben raus durch kritischen Journalismus vom Wall Street Journal, das ist alles gelogen und erfunden. Die haben da Geräte gemacht, wo innen drin so Siemens-Maschinen versteckt waren und das, was sie versprochen haben, konnten die halt überhaupt gar nicht. Und das ist zusammengekracht, die ist dann für jahrelangen Gefängnisaufenthalt verurteilt worden. Und als witziges Detail da noch, da gab es einen Artikel vom New York Times Magazine, der die total gelobt hat und der war geschrieben von der Frau von Marc Andreessen. Mhm. Und überhaupt hat Marc Andreessen und seine Investmentfirma Andreessen Horowitz eine ganz unrühmliche Rolle gespielt, weil die Theranos aus Investmentsicht und auch aus Kommunikationssicht massiv gefördert haben. In einer Zeit, als solche illegalen Vorgänge und erfundene Geschichten aufgebaut worden sind. Als Fazit können wir also festhalten, dass so Mitte der 2010er Jahre dann so ein Peak an Skandalen zu beobachten war, der nur durch guten Journalismus aufgedeckt wurde. Und so ist dann in diesen Themenkomplex Silicon Valley und Medien und Journalismus ein völlig anderer Spin reingekommen.
Ja, und da passt eigentlich auch was zu, was auch heute noch gilt. Also ich habe in einem Artikel, das war auch ein Interview, glaube ich, der Titel war, wir müssen darüber reden, wie wir über künstliche Intelligenz berichten. Und es gilt, Investigativjournalismus muss solche Stories aufdecken. Also es sind halt oft aufwendige investigative Recherchen, die sich wirklich so richtig reinfuchsen Und auch das gilt halt heute auch für KI-Algorithmen, zum Beispiel Algorithm Watch, was die so machen. Das sind oft dann so ganz ins Detail gehende Analysen. Und der geht dann noch weiter und sagt, okay, irgendwie braucht es mehr Handwerkszeug, wie man sowas in die Breite bringt. Aber ja, das waren vielleicht dann die Anfänge davon.
Ja, und wundert mich auch nicht, dass das dann eher aus dem klassischen Medienökosystem kam, wie jetzt in diesem Beispiel hier. Weil dann hatte sich jetzt jahrelang ein Ökosystem aufgebaut mit Leuten, die enthusiastisch über Tech berichten, die auch bestimmt ganz tolle ExpertInnen waren zu, keine Ahnung, was für Algorithmen und Internettechnologien und sonst was. Aber offensichtlich geblendet dadurch. Das ist ja völlig klar, wenn da so eine erfolgreiche Industrie ist, die wächst und wächst und wächst, dass da neben viel Licht eben auch sehr viel Schatten ist, das wundert mich gar nicht. Und das war eben die Zeit, wo das auch aufbrach und ein anderer Spirit da reinkam.
Du hast gesagt, es hat angefangen zu bröckeln, dieses Bild, glaube schon, also bröckeln impliziert ja, es sind nur einzelne kleine Bausteine, die wegfallen. Es ist noch nicht in sich zusammengefallen, das Kartenhaus, würde ich sagen.
Nee, das
stimmt. 2015. Und das ist mir ganz klar geworden bei einem Podcast, den ich vom Deutschlandfunk Nova gehört habe. Der heißt Eine Stunde was mit Medien. Die Folge vom 12. März 2015. Also erstmal voll cool, dass man den noch hören kann. Dass es wirklich so eine Zeitkapsel ist von vor 10 Jahren.
Geil, dass du das gefunden hast.
Der Titel lautet Sind wir technikfeindlich? Und der Podcast fängt an eigentlich mit den Fragestellungen, die wir uns auch hier fragen. Und ich dachte, cool, dass sie das gleiche vor 10 Jahren schon gemacht. Und dann hört man weiter zu und denkt aber so, hey, das geht ja aber in eine ganz andere Richtung. Oder zumindest hatte ich ein großes Störgefühl, wie du immer sagst, als ich da weiter zugehört habe. Weil, also einerseits, ja, so die Anfänge kann man schon erahnen. Also die sagen da schon, 2015, die LeserInnen müssen mehr filtern als früher. Und das gilt ja heute noch genauso. Das hat sich, wenn überhaupt, gefühlt verstärkt. Aber gleichzeitig sitzt da auch der Chefredakteur von Computerbild damals und sagt, wir müssen näher an das rücken, was die NutzerInnen wollen. Der gendert natürlich nicht 2015. Ich weiß nicht, ob er es heute tun würde, wahrscheinlich nicht.
War das da schon erfunden?
Und das klang für mich, das war der erste Satz, wo ich dachte so, okay, das klingt so ein bisschen wie Jeff Bezos Talk, so, wir müssen so nutzerzentriert sein und KundInnen in eine Welt von Convenience einlullen. Die interviewen auch in diesem Podcast Kashi, heißt der Kashi?
Kashi von Kashis Blog.
Genau, genau, so ein Tech-Blogger.
Ja, ist ja Knobloch oder so, ne?
Genau, Carsten Knobloch. Der hatte auch damals schon ein bisschen eine kritischere Brille auf, würde ich sagen. Wobei ich nicht weiß, ob der so eine gesellschaftliche Komponente im Blick hatte, sondern eher so eine, der hat, glaube ich, so eine sehr starke Software-Testing-Brille auf. Also der sagt, ich nehme mir so ein Gerät in die Hand und ich will das testen, wie es für mich funktioniert.
Genau, ich habe mir den auch angeguckt. Der hat eher so eine individuelle Brille auf und ist dann kritisch, wenn er sagt, das ist ja scheiß User Experience oder sowas.
Und nicht,
ne? Das könnt ihr nicht machen, Tech-Industrie, aber nicht so größere Einbettung.
Genau, und der sagt aber schon sowas wie, da hätte man doch erstmal durchatmen können und irgendwie kritisch hinterfragen, statt direkt auf diese Produktlaunches irgendwie so drauf zu springen. Und ja, also da wird beschrieben aus dieser Zeit, die Apple Watch wurde da anscheinend gerade gelauncht und wie Apple-JournalistInnen da einlädt und die dann unkritisch darüber berichten. Es wird auch gesagt, dass sie das Hotel bezahlt bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das heute noch so eine Praxis ist, aber das ist ja schon, finde ich, aus heutiger Sicht so ein bisschen
Compliance, ne?
Ja, strange irgendwie. Genau, und dann sagt der Computerbild-Chefredakteur auch, fand ich wirklich ein bisschen lustig auch. Also da geht es um das Thema IoT und Connected Autos. Und der sagt ungefähr 17 Mal, der sagt nichts inhaltlich über dieses Thema, aber der sagt, das ist ein ganz tolles Thema, mit dem wir viele tolle Sachen machen können. Der sagt ungefähr 17 Mal, wie toll dieses Thema ist.
Ja, also du hast mir das ja rübergeschmissen und ich habe das heute Morgen mir auch noch angehört und deswegen ganz, ganz frisch im Kopf. Und ich fand das Ding ist ein Glücksfall. Und das packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Es ist nur noch über die Website verfügbar. Man findet das im Podcast RSS-Feed nicht, weil ich glaube, dieses Was mit Medien, den gibt es immer noch, den Podcast.
Echt?
Ja. Und also ich war so fasziniert davon, weil du hast jetzt ein paar O-Töne da genannt, aber das Sentiment, was halt da rauskommt, das passt so gut dazu. Ne? Ich habe jetzt gesagt, wir sind so Mitte der 2010er Jahre. Da fing das an, kritisch zu werden. Bis dahin war ja wirklich nur Euphorie. Gut, ganz am Anfang der 2000er waren sie alle traurig, weil das ja mit der Kohle nicht so geklappt hatte. Aber das hat sich dann ja auch schnell wieder aufgelöst. Aber auf mich haben diese Leute. Und das, man muss sagen, bis auf eine Handelsblatt-Journalistin, die aus dem Valley zugeschaltet war, saßen da ja nur Typen. Also, ne? Logisch, ja. Tech, ne, müssen ja White Dudes machen.
Oh, dazu habe ich gleich auch noch.
Die wirken ja regelrecht gekränkt. Also es ging zum Beispiel, und das finde ich sehr cool, weil man sieht, wie schlecht gealtert dieser Podcast ist in den 10 Jahren. Die sprachen darüber, wie schlecht über Facebook berichtet würde. Mhm. Da hätte Facebook jetzt ein neues Feature eingeführt und in Deutschland würden die ja sofort sagen, ja, und was ist mit Daten und Privacy und so weiter. Und die waren richtig gekränkt, dass das nicht abgefeiert wurde. Und ja, was ist seitdem passiert? Alles, was man wissen muss, liegt auf dem Tisch, um zu wissen, wie die nicht zu ihrer Verantwortung stehen und was ja über Meta allein in den letzten Wochen zum Thema KI und was die für Anweisungen haben mit sexuellen Inhalten und Gesprächsinhalten, die bei Kindern möglich sein sollen und nicht. Das ist da mindblowing, was da halt passiert. Und damals waren die regelrecht gekränkt, dass jemand kritisch auf Facebook geguckt hat. Und ja, das fand ich halt wirklich
bezeichnend irgendwie. Ne?
Interessant. Und ich glaube, da mussten die irgendwann, weiß ich nicht, sind die dann auch ein paar Jahre später vor eine Wand gefahren. Ja.
Was ich auch spannend fand, in dem Podcast wird auch Britta Wetteling dazugeschaltet irgendwann. Die war damals Handelsblatt-Korrespondentin im Silicon Valley.
Aus San Francisco, ne? Genau.
Und die berichtet von einer Situation, wo sie bei Facebook erstmal ein NDA, also ein Non-Disclosure Agreement, unterschreiben musste. Und also ich fand es total interessant, dass sie darüber berichtet hat, aber wie sie das am Ende quasi relativiert, fand ich total krass. Also sie sagt dann wortwörtlich, dass da so putzige Situationen entstehen, wie dass man ein NDA unterschreiben muss und dass das, also sie zieht es quasi so ins Niedliche, wie stark man da ja kontrollieren will, welche Informationen fließen. Und das sagt sie auch so, also das findet sie putzig. Da dachte ich so, hä, understatement much? Also das ist doch nicht putzig.
Nee.
Ja, fand ich irgendwie auch interessant.
Total, genau. Da waren die noch nicht da angekommen, wo es ein paar Jahre später
genau, diese Verbindung zwischen Tech-JournalistInnen und den Firmen, wie wenig das hinterfragt wurde.
Ja, genau. Das war halt so Usus, ne, dass die halt da eng im Bett saßen. Ja. Und ja, das war Mitte 2010er Jahre. Und ich habe was, wo man dann direkt anknüpfen kann, weil 2 Jahre später oder so dieser Zeitraum 2016 bis 2018, Stichwort Facebook, da kam dieser Cambridge Analytica-Skandal, ne? Das war auch ganz, ganz wichtig, ne? Dieses Theranos vorher und Uber, das war schon wichtig. Aber mit Cambridge Analytica, da ist, glaube ich, wirklich was umgeschwungen, ne? Da ging es ja darum, dass eben diese Analysefirma, das habe ich rausgefunden, 87 Millionen Facebook-Profile unrechtmäßig ausgewertet hat mit dem Ziel, dass die ein psychografisches Targeting von WählerInnen machen wollten in USA und in UK. Und das haben die auch alles gemacht. Es ist umstritten aus heutiger Sicht, ob die wirklich einen Effekt damit hatten. Aber dass die das getan haben, das war halt eben klar. Aber was in dem ganzen Zuge passiert ist, ist halt, dass zum Beispiel so ein Unternehmen wie Facebook dann eben nicht länger als so ein neutraler Infrastrukturanbieter oder die sind ja nur so eine Plattform angesehen wurde. Und das dann eben so den Start war, dass Journalismus da so eine demokratietheoretische Dimension bekommen hat, wenn die auf Tech geguckt haben. Und das fand ich halt sehr, sehr wichtig und ja, steht im direkten Zusammenhang eben zu diesem Podcast-Gespräch, wo die da noch 2 Jahre vor sagten so, warum sind die jetzt kritisch gegenüber Facebook, ne?
Sehr, sehr passend. Ich habe nämlich auch gerade gedacht, da könnte ich genau das nächste Paper einwerfen, was ich gefunden habe und es passt.
Bring it on.
Es passt immer noch. Aus 2016 ist das, oder 2017 wurde es dann gepublished, von Philip Napoli und Robin Kaplan. Der Titel lautet Why Media Companies Insist They're Not Media Companies, Why They're Wrong and Why It Matters. Also da geht es darum, dass die Social-Media-Plattformen eben heutzutage mehr als OrganisatorInnen von Neuigkeiten, von Nachrichten und als KuratorInnen eben auftreten und dass sie aber immer sagen, aber wir sind doch nur eine Technologieplattform. Also die Argumente von den Plattformen sind so, wir produzieren keinen Content, wir haben Informatik studiert, wir sind keine JournalistInnen und es gibt keine menschliche Redaktion in unseren Häusern. Ja, aber dieses Paper nimmt sehr gut die Argumente auseinander und ja, entgegnet dem mit einer klaren Aussage, dass das einfach so nicht stimmt.
Da ging es ja auch um Haftung, ne? Die wollten sich da ja aus der Verantwortung
stehlen.
Genau,
genau, das ist ja wieder der Punkt, ne?
Und sagt so, hier, wir wissen ja gar nicht, was da bei uns so los ist, ne? Ja.
Ein großer Punkt ist auch, dass nämlich seit dem Kollaps der Dotcom-Blase sich ja diese Plattform als Haupteinnahmequelle eben Werbung ist, also dass sie in diesem Advertisement-Business sind und dass das eigentlich ein Kern vom Mediensektor ist, sich über, also Content providen und sich über Werbequellen finanzieren. Also die bringen ganz viele Argumente, die Argumente von den Tech-Plattformen aufheben und sagen am Ende auch, dass diese, und das zieht sich auch wieder immer noch, diese Diskussion haben wir heute noch. Ich glaube, die werden wir auch noch die nächsten, weiß ich nicht, 50 Jahre haben wahrscheinlich, dass dieses technozentrierte Framing von dieser Debatte dazu beiträgt, dass diese Plattformen mostly außerhalb von unseren ja, rechtlichen Regelwerken halt einfach machen können, was sie wollen.
Ja.
Wobei, muss man ja sagen, die EU mit dem DSA da jetzt schon dagegen wirkt.
Ja. Ja, und was du gerade sagst, dieses Stichwort Tech-Industrie beißt in die Revenue-Streams der Medienindustrie, das ist ja auch so. Und mir ist das immer wieder begegnet, dass dann, ich sag mal, diese beleidigten Tech-Leute dann diese Vorwürfe gebracht haben, dass nur deshalb kritisch berichtet würde, weil die JournalistInnen ja Angst um ihre Jobs und um ihr Business hätten. Mhm. Was, ja, ist vielleicht was dran, aber es ist bestimmt nicht der Grund für kritischen Journalismus. Nee. Ne? Das wäre ja so rachegetrieben, das unterstelle ich jetzt mal nicht.
Ja, ich habe noch ein paar Sachen, die so in den 10er-Jahren passiert sind. Und zwar hat sich ein Paper, das war auf der European Conference on Social Media, also aber die dritte Conference on Social Media, also schon noch Early Days, da fragt sich das Paper, ob Tech-BloggerInnen die Agenda setzen in dieser Berichterstattung und Medienhäuser folgen oder ob es andersrum ist. Und die messen quasi empirisch, wer zuerst darüber redet und haben dann die benutzen den Granger-Test for Causality und dann korrelieren sie das. Und die haben zum Beispiel herausgefunden, dass sie so eine Art Rollenwechsel sehen, also dass quasi Ungeübte oder ja Laien zuerst berichten, also dass Tech-Journalism erstmal von den Blogs ausgeht und ja, schon machen dann auch die Frage auf, was heißt das eigentlich? Fand ich auch ganz interessant.
Ja, wenn wir dann nochmal weiter gucken, ist mir aufgefallen, dass so jetzt beim letzten Jahrzehntwechsel auch nochmal eine wichtige Phase war. Da habe ich nämlich gefunden, hier so Covid-Zeit 2020, 2021, wo nochmal eine weitere Eskalation eingetreten ist und so eine Anti-Medien-Stimmung in der Tech-Industrie sich da offensichtlich nochmal verstärkt hat. Vor allen Dingen getrieben durch so VC-Leute, Gründer und so Tech-Bubble-Meinungsmacher, die eine richtige Gegenbewegung gestartet haben. Weißt du noch, damals gab es hier das Clubhouse, ne? Dieses Audio-Ding, was während der Covid-Pandemie, wo Leute sich in so Audio-Chats zusammenschalten konnten. Das war ja, alle hockten zu Hause während Covid und dann ist das so floriert und Twitter hatte das dann auch mit Twitter-Spaces direkt nachgebaut. Aber da fand dann eben viel statt und viel Austausch. Und so Schlagworte dazu sind so, zum Beispiel, weil die so sauer geworden sind auf die New York Times, da gab es den Hashtag Ghost NYT, also Ghost New York Times, oder Don't Talk to the Press, Legacy Media is Dead, solche Narrative, vor allen Dingen getrieben von Andreessen Horowitz wieder.
No surprise.
Marc Andreessen, aber auch Musk, Peter Thiel und so Leute rund um Y Combinator. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob damals Sam Altman noch da war oder wahrscheinlich hat er da schon bei OpenAI rumgewurstelt. Aber ne, die so eine gemeinsame Haltung zusammengehalten hat, also libertär, anti-institutionell und sehr pressefeindlich. Mhm. Damals ja auch noch richtig im Aufschwung Web3, Krypto und so weiter, Anti-Regulierung, Anti-Konsens. Das hat die richtig getriggert.
Ah ja, die haben da so ihre Zeit gesehen, ne?
Ja, genau. Da wurde dann immer ein Buch empfohlen, The Journalist and the Murderer, mit der These, Journalisten sind Verräter durch ihre Nähe. Also so richtig Eskalation hat da stattgefunden. Und das Ziel halt eben Delegitimierung klassischer Medien als Gatekeeper. Und wir erzählen die Geschichte besser. Mhm. Und das war auch die Zeit, wo hier Andreessen Horowitz selber so ein eigenes Content-Operations-Team gemacht und gesagt hat, wir machen hier selbst und wollen selber das Narrativ bestimmen. Das ist aber dann nach einer Weile wieder eingestellt worden.
Passt ja eigentlich total. Also ich will die Antwort nicht vorwegnehmen oder unsere Einstellung dazu, aber es passt total zu unserer Frage, ist eigentlich kritische Tech-Berichterstattung immer links?
Ja.
Weil
genau, das muss man. Also was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, und das, jetzt sind wir ja auch heute angekommen, ne, durch diese kleine Reise da irgendwie, wie das so 30, 40 Jahre Tech-Industrie funktioniert haben. Ich glaube, man kann ganz deutlich attestieren, dass die Tech-Berichterstattung gespaltener denn je ist heute, ne? Weil wir auf der einen Seite ganz tiefgehende, kritisch neue Formate, unabhängige Formate haben und auf der anderen Seite aber eben auch massenhaft so PR-ähnlicher Content mit Technikbegeisterung immer noch. Na, und du hast ja diesen Podcast genannt da von Deutschlandfunk Nova. Ich habe mir das mal angeguckt. Der Dennis Horn, der ja ein sehr präsentes Gesicht ist in der deutschen so Tech-Berichterstattung, öffentlich-rechtliche Medien, der war damals sehr unkritisch, tech-naiv, tech-optimistisch. Und übrigens, ich war es genauso zu der Zeit, wenn ich das mal ehrlich reflektiere. Und der hat eine deutliche Entwicklung durchgemacht. Ne? Der blickt heute nämlich deutlich kritischer aus einer gesunden journalistischen Haltung heraus, glaube ich, auf die Industrie. Und du hast gerade schon gesagt, hier der Cashy von Cashys Blog, der war nie ein übergreifender Beobachter oder hat eine kritische Haltung eingenommen und der macht das auch heute nicht, aber er hat auch keine, also man kann ihm das nicht vorwerfen, ne? Weil der guckt kritisch drauf, wenn irgendein Produkt, was er bewertet, scheiße ist oder sowas, ne? Aber es hat sich auf jeden Fall da so eine, und das sieht man jetzt eben auch, ne, weil was wir gar nicht erwähnt haben, was ist denn Mitte der 2010er Jahre passiert? Da war die erste Trump-Amtszeit, wo eine Eskalation natürlich eingetreten ist zur Rolle eben von Tech und eine Medienpolarisierung und so weiter, die sich ja natürlich heute auf die Spitze getrieben hat. Jetzt haben wir die zweite Trump-Amtszeit und dieser ganze Horror, der gerade stattfindet, zeigt das ja, dass ganz viel von der kritischen Berichterstattung damals absolut valide war. Ja. Ne? Also das muss sich heute keiner schlecht fühlen, wenn dann diesen Menschen, den Musks und Zuckerbergs und so weiter, irgendwas Schlechtes unterstellt hat. Sie zeigen es ja gerade, dass es berechtigt war. Also ich finde, da sind wir angekommen. Ne? Das war halt heute auf jeden Fall gespalten sind.
Ja, ich habe auch ein Paper von 2020 gefunden von Brennan Howard und Nielsen, was eigentlich auch was Ähnliches attestiert. Also die sagen, Tech-Journalism oder Tech-Journalismus ist immer noch eng verbandelt mit der Industrie, zumindest teilweise. Also das haben wir nicht abgelegt. Und dazu habe ich gleich noch einen Gedanken. Und ich habe mich aber auch so ein bisschen gefragt, ist nicht die Berichterstattung vielleicht auch so ein bisschen so ein Spiegelbild von dem Bild, was wir eh in unserer ersten Folge aufgemalt haben. Also viele verschiedene Hintergründe. Aber eigentlich ist es ja auch gut, dass wir eine plurale Medienlandschaft haben. Ich glaube, dass schon, dass manche Meinungen da stärker wieder gespiegelt werden als andere. Also dieser Frage, die wir in der ersten Folge aufgemacht haben, wer ist laut, wer ist leise, die Frage kann man sich hier genauso stellen.
Ja.
Und dann hatte ich noch einen Punkt dazu, den ich total spannend fand. Das ist nämlich wieder eigentlich so ein älteres Paper, aber das passt immer noch. Das ist aus 2010 von Henrik Oernebring. Es ist wieder so eine Metaebene. Der guckt sich, das Paper heißt Technology and Journalism as Labor, Historical Perspectives. Also der guckt sich Journalismus als Labor, Arbeit, aus so einer arbeitstheoretischen Perspektive an. Ja. Und macht dann ganz klar so einen Link zu, wo kommt der Journalismus her, aus einer Zeit der industriellen Revolution. Und das linkt eben immer noch Technologie zum kapitalistischen System. Und das finde ich irgendwie so spannend, weil das kann man auch nicht entkoppeln, habe ich das Gefühl.
Nee, und es ist heute präsenter denn je, ne?
Ja.
Wie ich anfangs sagte, früher wurde Tech ja auch wahrscheinlich so in der Berichterstattung behandelt, weil es irgendwie eine Gegenbewegung war, ne? Etwas Neues, Frisches, sehr Rebellisches und so weiter. Und heute ist diese Industrie so mächtig, sind diese Unternehmen, das sind die größten Unternehmen der Welt mittlerweile. Mhm. Und da geht es halt eben um einen ganz anderen Aspekt, ne? Eben machtkritisch darauf zu schauen und nicht mehr so, guck mal hier, die sind die Rebellen. Mhm. Jetzt sind nämlich eigentlich die Rebellen kritische Tech-Journalistinnen.
Ja, und der sagt, in diesem Paper sagt er auch, dass, also kritisiert auch so diesen Tech-Determinismus, der im Journalismus auch besteht. Also klar, Journalismus wurde immer von Technologie auch verändert, aber Technologie ist keine Kraft selber, sagt er, sondern es ist ja adaptiert oder implementiert anhand der Systeme, in denen wir leben und den Wert, die in diesem System vorherrschen. Und natürlich hat es dann auch kulturelle und soziologische und economic roots, nennt er das. Und das, fand ich sehr sinnvoll, den Gedanken.
Mhm. Ja, und eben passt gut dazu, wo wir jetzt heute stehen, ne? Also, und das zu erklären. Wo nämlich eine Sache ist, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, das ist so eigentlich so die letzte Entwicklung, wahrscheinlich auch so die letzten 5 Jahre auf jeden Fall, dass wir da sehen, dass viele Tech-JournalistInnen eigentlich die großen Medienhäuser verlassen haben und so eigene Personenmarken aufgebaut haben, ne? Was ja auch außerhalb von Tech so passiert. Es ist auch die Infrastruktur dafür da, ne? Irgendwie, dass Leute eigene Newsletter machen, Substacks oder Podcasts machen, Membership-Modelle haben, Erlösquellen haben dafür und so natürlich auch noch eine andere Nähe zum Publikum herstellen und auch noch unabhängiger von zum Beispiel irgendwie ihrem Arbeitgeber und deren Verstrickungen oder sagen wir Abhängigkeiten auf jeden Fall zu manchen Werbeeinnahmen und so weiter halt berichten können.
Ja.
Hier so Casey Newton, der diesen Plattformer-Newsletter betreibt oder Ryan Broderick mit Garbage Day, das sind so, oder Taylor Lorenz, ich weiß nicht, ob du die kennst, ne, tolle Journalistin, der man auf jeden Fall folgen sollte, um ganz relevante, eben kritische Updates zu bekommen.
Ja, ne? Die gibt's natürlich auch im deutschen Ökosystem, also aus dem Internet-Observatorium.
Johannes Kuhn ist das, ne?
Ja, genau.
Johannes Klingebeil macht sowas, ganz toller Newsletter, ne? Oder Gregor Schmalzried, fallen mir da so ein, da gibt es genau eben ähnliche Entwicklungen.
Genau, in Deutschland, finde ich, sind das viele immer noch Männer, die diese Berichterstattung machen, weil ja, das gehört auch irgendwie dazu, ne, wenn wir darüber sprechen, wer schreibt, wer redet, wer wird gehört.
Ja.
Ist natürlich immer noch das Geschlechterverhältnis in der Schieflage. Ich habe zum Beispiel aus 2018 eine Studie gesehen, wo die sich ja über Flinter, wobei es in der Studie, glaube ich, binär gedacht wurde, Tech-JournalistInnen und den Hass, der denen entgegenschwallt, besonders angeguckt haben. Also wie viel Hate Speech und sexistischen Abuse sich dieser, ja, die sich ausgesetzt, die ausgesetzt sind.
Du hast gerade ja diese Frage aufgeworfen und vielleicht widmen wir uns dem mal, also wenn man sich jetzt anguckt, wo wir jetzt heute stehen, dieses Tech-Medien-Ökosystem hat ganz viel oder ist ganz viel Abbild von auch dieser polarisierten Gesellschaft, von dieser kulturkampfgeprägten Gesellschaft. Da passt das ja zu, wenn du von diesen Anfeindungen berichtest. Ja, dann müssen wir ja tatsächlich mal gucken, was sind denn das eigentlich für Leute, die über Tech, ne, jetzt haben wir gesagt, wo wir herkommen, aber was sind das für Leute oder für Medien, die berichten? Und wo sind die eigentlich anzusiedeln im politischen Spektrum? Ne? Wir hatten vor vielen, vielen Wochen, als wir darüber nachgedacht haben, was wir als nächstes Thema machen können, da sind wir ja darauf gekommen, so diese subtile Wahrnehmung, das ist ja eigentlich eher so ein linkes Thema, ne? Die kritischen Stimmen dazu. Geht das nur, dass das linke Stimmen sind, die kritisch über Tech berichten oder nicht? Ne? Das ist ja eigentlich eine ganz spannende Sache.
Total.
Hast du da irgendwie drüber nachgedacht?
Ja, ich habe viel drüber nachgedacht und ich habe auch, bin so ein bisschen abgestiegen, auch in so ein, ist der Journalismus an sich links? Weil da gibt es, glaube ich, Studien zu, dass die zumindest mal nicht konservativ sind. Links würde ich jetzt mal nicht sagen, aber ja, das.
Es gab mal so eine Umfrage, glaube ich, von ARD oder WDR-JournalistInnen, wie die wählen würden. Das wird immer mal wieder so von rechten Kulturkämpfern ausgepackt, so 2-3 Jahre her, wo halt genau das rauskam. Dass das halt das ganz left-leaning ist.
Ja, ne? Weil es sind im Zweifel, ich habe auch eine Verbindung gesehen, dass das Leute sind, die Politikwissenschaften, Journalismus, Germanistik studiert haben, dass das damit irgendwie auch zusammenpasst. Also ich glaube irgendwie, ich glaube ja, dass kritische Tech-Berichterstattung, so wie ich sie mir vorstelle, so wie ich sie mir wünsche und so wie die ist, die ich lese, immer links ist, weil oder links gerichtet, weil, also kritisch betrachten heißt in meinen Augen im Kontext von Kapitalismus und Machtstrukturen denken. Machtstrukturen zwischen diesen Unternehmen und KonsumentInnen, aber auch zwischen Staat und BürgerInnen. Also diese staatliche Überwachung kommt zum Beispiel über Netzpolitik auch ständig vor, zu Recht. Ja. Und ich glaube, es gibt so eine Art von, wo die Leute auch denken, ach, es ist ja auch kritische Tech-Berichterstattung, so seid vorsichtig, was ihr im Internet macht oder was ihr mit ChatGPT teilt. Weiß ich nicht, das geht mir nicht weit genug und das ist mir vielleicht dann nicht kritisch genug. Und das sind jetzt nicht unbedingt linke Haltungen, sei vorsichtig, was du mit ChatGPT teilst. Aber für mich geht eben kritisches Betrachten immer mit so einer Systemkritik einher, die ich eben nur aus dem linken politischen Spektrum so kenne.
Ja, das ist auch der Schluss, zu dem ich gekommen bin. Also grundsätzlich, dass man das schon sehr differenziert angucken muss, ne? Denn ja, kritische Tech-Berichterstattung, das muss kein rein linkes Projekt sein, aber
es wäre schön, wenn es das nicht wäre, aber
ja, eben. Aber wenn Menschen eine Position haben und Kritik an Ausbeutung, Machtkonzentration, Monopolbildung und so weiter haben oder auf Arbeitsbedingungen gucken, Surveillance Capitalism, wie du gesagt hast, von Shoshana Zuboff, dann ist das natürlich eine ganz klare Nähe zu dem, was da auch gerade passiert, ne? Wenn du so Themen wie Gig-Economy hast, Plattformarbeit, Gesichtserkennung, Überwachung, Ungleichheit, all sowas, Klima-Infrastrukturversagen, da ist diese Industrie ja gerade unterwegs und sehr angreifbar, dann triggert das natürlich Leute, die im linken Spektrum Journalismus machen, finde ich.
Ne? Weil das auch immer schon, weil das auch linke Themen sind, also das.
Ja, ja, genau. Und da hast du hier Paris Marx, ne? Von
großer Fan.
Tech und Safers oder ja, The Markup, Rest of World, ne? Teils Netzpolitik mit den so eher digitalpolitischen Themen dabei oder auch klassischen, ne, Jacobin Magazine und so weiter, die kann man da finden oder Algorithm Watch hast du schon genannt. Ne, das ist also der deutlichste Ort kritischer Tech-Berichterstattung und das ist so ethisch motivierte Kritik, finde ich. Ich habe aber dann auch noch mal so eine Einordnung gefunden, die könnte man vielleicht so liberal-zentristisches Spektrum nennen, also so institutionell und demokratietheoretisch orientiert. Und da geht es halt eben so um Sorge von demokratischer Öffentlichkeit, Regulierungslücken vielleicht, Transparenz, Datenschutz, Desinformation. Und das, na, ist sicherlich auch so ein links der Mitte Thema, aber so ein bisschen anders gelagert.
Ja, Mitte.
Ja. Mhm. Ja, ja, genau. Also ich glaube, man kann so ein Spektrum abbilden. Und ich habe auch noch was in die andere Richtung. Aber hier könnte man auf jeden Fall, ne, sowas wie The Atlantic, auch viele Leute von der New York Times reinpacken, Guardian, Wired, wie die heute mittlerweile aufgestellt sind.
Deutschlandfunk passt da auch ganz gut rein, diese Erklär-Podcasts von denen.
Zum Beispiel, ja. Das sind nämlich so kritische Stimmen, die aber mehr Systemvertrauen haben, würde ich sagen, ne? Und die so für kluge Regulierung und weniger völlig strukturellen Umbau halt sind. Aber, und das, ne, wenn wir sagen, das ist so ein Abbild von der Gesellschaft oder wie wir die Strukturen gerade haben, dann kannst du natürlich aber auch so im libertären Spektrum, so konservative Kritik, die kann man finden. Die ist seltener, aber die ist ziemlich laut, nämlich teils. Ne? Da geht es dann nämlich um hier Fokus auf Meinungsfreiheit oder vermeintliche Meinungsfreiheit oder Beschneidung dergleichen, Cancel Culture, Antizensur-Narrative. Ne? Das kommt ja auch daher. Ne? Die sind dann halt eben kritisch gegenüber Plattformmacht, aber aus einer antiregulatorischen Sicht. Ne? Weil die sich beschnitten fühlen. Ne? Die sagen dann eben, ja, die Tech-Firmen, die sind viel zu links und zu Vogue und zu interventionistisch und üben da halt Kritik. Ne?
Und Content Moderation wäre Zensur, ist ja Zensur in deren Augen. Hm.
Ja, ja, genau. Und das kommt natürlich von der amerikanischen Rechten ganz viel. Ne? Da hast du im klassischen Spektrum hier Fox News, ne, oder Daily Wire als dann schon eher populistisch als journalistisch und so weiter. Aber auch so ein Angebot wie The Free Press, was von Barry Weiss gegründet wurde. Also rasanter Aufstieg in der zweiten Trump-Administration. Also das ist halt eben ein Medienangebot, das halt eben klar ausgerichtet ist auf nicht neutral, sondern ganz klar gegen so progressive Ideale sich richtet. Ne? Und Barry Weiss inszeniert sich da als Stimme der Unterdrückten, obwohl sie mittlerweile eine ganz enorme Reichweite hat und Zugang zum Weißen Haus und so weiter. Und da ist eben Tech-Kritik vorhanden, aber aus einer ganz anderen Perspektive, ne? Weil eben Plattformen nämlich konservative Stimmen zensieren würden und zum Beispiel KI Gefahr für Meinungsfreiheit sei und nicht für soziale Gerechtigkeit. Also ist festzuhalten, man kann auch am anderen Ende des politischen Spektrums tech-kritische Haltungen finden. Das ist aber, wenn man das jetzt vielleicht mal zusammenfasst, würde ich sagen, die substanzielle Tech-Kritik, die kommt eben überwiegend von links oder liberal progressiv, ne? Und libertäre oder rechte Kritik, die existiert, aber die ist meist eigennützig und antiregulatorisch dann halt aufgestellt. Ne? Die fühlen sich halt irgendwie bedroht und wollen da was machen.
Ja.
Also das ist es eben mit dem, so, wo kommt das politisch her? Und das war jetzt schon ein ziemlicher Rundumschlag, den wir gemacht haben. Vielleicht ein bisschen mehr sogar als Taschenlampe leuchten.
Wir haben eine starke Taschenlampe.
Ja, LED. Ich fände es ganz cool, wenn wir vielleicht am Ende nochmal jetzt gucken, jetzt haben wir so viel gelernt, was passiert und auch was nicht cool ist oder vielleicht auch was cool ist. Was wären denn Best Practices oder was würden wir uns denn wünschen? Mhm. Und vielleicht gucken wir nochmal, wo wir noch was einweben können, was das Thema jetzt gut abschließen kann.
Ja.
Hast du was du dir wünschst?
Ja, das ist gut, dass du immer nochmal so eine Schleife zurückmachst zu, und wie können wir auf einer positiven Note enden? Mhm. Also was ich mir wünschen würde oder was ich Positives sehe, ist zum Beispiel, also ich habe ein Beispiel mitgebracht, das heißt Publix.
Mhm.
Ein Ort, wo zivilgesellschaftliche Organisationen und andere Initiativen zusammenkommen und aber eben auch JournalistInnen. Also es ist ja Journalismus ein bisschen neu gedacht, ein bisschen offener gedacht, als er vielleicht war die letzten Jahrzehnte. Die wollen, also das Ziel ist quasi, Journalismus zu stärken für eine informierte Öffentlichkeit und eben auch die Zivilgesellschaft stärken. Und die machen super spannende Formate, also auch öffentliche Formate, die auch teilweise umsonst sind oder ganz umsonst, weiß ich gar nicht. Also irgendwie so ein Ort, wo man zusammenkommen kann. Und das finde ich ja einen guten Ansatz für diese Zeit. Weil ich glaube, der Journalismus alleine wird es nicht lösen. Die Tech-Blogs werden es alleine nicht lösen. Die Wissenschaft alleine wird es nicht lösen, aber gemeinsam geht es vielleicht einen Schritt vorwärts.
Gut gesagt. Das ist, glaube ich, echt sehr herausfordernd. Und wenn ich jetzt überlege, was ich mir wünsche oder was ich gut finde, da fällt mir eben halt auch nochmal ein, wir haben das anfangs ja kurz gesagt, warum reden wir hier darüber? Vielleicht ist es ein bisschen zu kurz gekommen. Wir haben jetzt so viel über die Akteure gesprochen. Vielleicht ist es auch nochmal wichtig, ein Wort darüber zu verlieren. Warum ist es denn problematisch, wie über Sachen geredet wird? Oder was sind denn so Themen, also die mich zum Beispiel triggern? Ne? Und ich finde, dass halt sehr lange Themen sehr verharmlost worden sind. Mhm. Und das ist auch wieder dann dieses Podcast-Ding von 2015, wo die halt sich persönlich fast beleidigt fühlen, dass ein kritisches Wort zu Facebook gesagt wurde. Das ist ja was dran, ne? Dass, wenn es um Datenschutz oder Überwachung geht, ne? Damals wurde Social Media völlig naiv als nur einfach die neue Öffentlichkeit gefeiert. Und diese ganzen Risiken von Datensammelei und Tracking und Profiling wurden halt total abgetan. Und heute zeigt sich, nee, das wäre vielleicht besser gewesen, wenn das damals nicht als so Sondermeinungen in die Ecke gestellt worden wäre. Und also das ist auf jeden Fall problematisch, weil anfangs haben wir ja gesagt, das, was in den Köpfen hängen bleibt, das ist ja das Entscheidende, ne? Und es gibt so viele Themen, die wir finden können, weswegen wir halt eben behutsam und sehr redlich, finde ich, berichten müssen, ne? Psychologische Effekte von Social Media oder Internetnutzung, Suchtmechanismen und so weiter. Dieses ganze Thema Macht und politische Einflussnahme, was wir sehen. Jetzt, ich weiß nicht, wann wir veröffentlichen werden, aber mir ist noch sehr frisch in Erinnerung, wie letzte Woche eigentlich alle Tech-Execs da im Weißen Haus saßen und eben in diese ekelhafte, schleimende Lobhudelei für Trump eingestimmt sind, wie sonst sein Kabinett da sitzt. Der Einzige, der nicht saß, war Elon Musk und aus anderen Gründen. Oder gerade heute Morgen habe ich gesehen, dass Sam Altman, als ob es das Normalste der Welt wäre, bei Tucker Carlson im Podcast war. Und solange wir das sehen, und das sind die Lenker, und auch das muss man nicht gendern, von diesen Unternehmen, die so einen großen Einfluss auf unser Leben haben, müssen wir denen total kritisch auf die Finger schauen. Und das muss gar nicht aktivistisch sein, ne? Ich denke dann sofort weiter und wünsche mir, dass wir hier in Europa daraus lernen und unsere digitale Souveränität stärken und uns von diesen Unternehmen und Plattformen zunehmend lösen und Alternativen entwickeln, mit völlig anderen Modellen dahinter und so weiter.
Wollte ich gerade sagen.
Das erwarte ich ja vom Journalismus gar nicht. Aber ja, das triggert mich halt einfach, ne? Und da müssen wir halt eben aufpassen, weil solange noch in irgendeinem Kopf sowas ist wie, ja, aber das ist doch alles gut. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, letztes Jahr waren wir zwei bei so einem Workshop, wo es um Vermenschlichung von Technologie ging. Und dann war da dieser ältere Herr, der, Gott, ja. Wir haben überhaupt nichts Schlimmes gesagt, der uns aber vorwarf, warum redet ihr denn so schlecht über die Technologie? Ihr müsst das doch auch mal gut sehen. Und ich möchte, dass Leute informierter sind und nicht, ja, diesen Heldenmythos der Garagengründer und der scheinbar liberalen Tech-Industrie im Hinterkopf haben, sondern dass die Realität checken. Und dann müssen wir halt gucken, dass in den Mainstream-Qualitätsmedien gut berichtet wird. Und auch total gerne, du hast es ja auch gesagt, ne, es gibt in Deutschland, auch wie in den USA oder sonst wo, ein tolles neues Ökosystem, wo sich Leute halt einfach auf eigene Füße begeben haben und auch teils sehr erfolgreich sind und dann eben noch unabhängiger berichten können und mal den Finger so ganz tief in die Wunde legen können. Das finde ich unbedingt unterstützenswert und möchte auch hier so einen kleinen Appell richten. Also wenn ihr, häufig hört man so, naja, wenn du vielleicht das Äquivalent zu einem teuren Kaffee Latte oder so spendieren kannst, gibt es vielleicht irgendjemandem, der unabhängig ein Newsletter oder einen Podcast betreibt. Damit meine ich jetzt gar nicht uns oder so weiter, aber es gibt so tolle Angebote, die man irgendwie für 5 € im Monat unterstützen kann. Das tue ich, wo ich kann, weil ich glaube, dass diese Stimmen sehr wichtig sind.
Ja.
Und deswegen wäre für mich so ein Schlussgedanke wie, dass gute Tech-Berichterstattung eben nicht nur für oder gegen Technologie ist, sondern dass die für Aufklärung ist und für Gesellschaft und für Menschen und da eben, auch wenn das vielleicht ein bisschen träumerisch klingt oder so, aber halt unser Wohl im Mittelpunkt hat. Und da hat natürlich eben Journalismus eine ganz wichtige Aufgabe.
Ja, kann ich nur so unterschreiben.
Ja, da sind wir auch am Ende hier, oder?
Ja, das war wieder eine spannende Folge Code und Konsequenz. Mir hat es großen Spaß gemacht.
Ja, mega, Lelia. Das war ein sehr schönes und angenehmes Gespräch. Ich finde, es hat wieder gut funktioniert, dass wir uns ein Thema vorgenommen haben und dann aber mit unterschiedlichen Taschenlampen in unterschiedliche Ecken geleuchtet haben. Wir hoffen, dass das auch euer Eindruck ist und gebt uns doch gern Feedback dazu. Gerade das hier ist ja ein Thema, wo Feedback total toll wäre, wie ihr das wahrnehmt oder was ihr vielleicht für Tipps habt, wo man an lohnenswerten Ecken einfach tolle Kanäle auftun kann. Ja. Deswegen der Appell an euch, meldet euch doch. Wir verbreiten das ja hier über Social-Kanäle oder ihr könnt das auch kommentieren auf den Podcast-Plattformen. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Das hilft uns nämlich.
Sehr gut. Danke, dass du immer die Werbeblocks übernimmst.
Ja, das habe ich mir jetzt angewöhnt.
Sehr gut.
Genau, wenn man viel Podcast hört, dann kommt das aber am Ende. Genau. Also.
Cool.
Okay, dann macht's gut.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Tschüss.